herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
Hallo, wir sind heute wieder mit einer neuen Folge da und es geht immer noch um den Schwerpunkt Veränderung und Transformation. Und heute möchte ich nicht alleine, sondern mit dem Marc mal auf das Thema Emotionen in Veränderungsprozessen gucken und drauf schauen, was das alles so mit sich bringt, wenn Menschen in Veränderung sind und was das bedeutet und vielleicht auch mit der Frage, und was heißt das dann im Umgang damit? Da werden wir uns gleich einfach etwas drüber unterhalten. Aber bevor wir das machen, darfst du mal gerne sagen, wer du bist, Marc.
Ja, danke schön. Ich bin Marc, Marc Schmielewski, der Geschäftsführer von Movendo. Wir sind eine Beratung, die sich spezialisiert hat auf die Themen Führungskräfteentwicklung und Transformationsbegleitung. Und ich denke, aus der Perspektive kann ich hoffentlich heute zu unserem Thema einiges beitragen, weil mein Alltag sich darin gestaltet, sowohl solche Veränderungsprozesse bei Unternehmen oder im Coaching zu begleiten, als auch in meiner Rolle, in meiner eigenen Organisation dafür zu sorgen, dass Veränderungen gut verarbeitet werden. Und insofern freue ich mich auf den Austausch mit dir.
Sehr schön. Wir haben auch vorher schon mal so grob drüber gesprochen, Thema Emotionen und Veränderungen. Und das ist ein sehr weites Feld und gleichzeitig eins, wo wir beide, entweder weil wir gemeinsam mal Prozesse begleitet haben oder weil wir beide ähnliche Dinge tun, immer wieder mit konfrontiert werden. Was sind denn so, also du kannst ja vielleicht mal kurz beschreiben, wie gehst du, wie geht ihr daran, ne, wenn ihr mit dem Thema euch auseinandersetzt in der Begleitung von Veränderungsprozessen?
Also ich glaube, mit der inneren Überzeugung, dass eine Emotionalität bei Veränderungsprozessen dazugehört und dass es wichtig ist, wenn man Veränderungsprozesse begleiten will, egal ob aus der Rolle des Beratenden oder der Rolle einer Führungskraft, es immens wichtig ist, sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist eine unserer ersten Interventionen bei Transformationsprozessen ist das Haus der Veränderung zum Beispiel, einer Organisation vorzustellen, weil wir damit die Emotionalität besprechbar machen wollen. Und so einen gemeinsamen Referenzrahmen in der Organisation schaffen wollen, um über die unterschiedlichen Facetten von Emotionen zu sprechen und vor allen Dingen ein Bewusstsein dafür zu stiften, dass es diese Unterschiedlichkeit überhaupt gibt.
Ja, gerade denke ich so, Haus der Veränderung, und habe in dem Moment den Gedanken so, ach, für mich total alles klar. Und mir fällt gerade ein, dass das wahrscheinlich gar nicht so der Fall ist. Wie würdest du innerhalb von 3 Minuten mal versuchen, das Haus der Veränderung zu beschreiben? Ich weiß, du lachst schon, ne? Ich weiß, es wird knackig und herausfordernd, aber so ein Gefühl dafür zu geben, was steckt hinter dem Modell Haus der Veränderung?
Das Haus der Veränderung beschreibt den emotionalen Prozess, also die Reise, die Menschen durchlaufen, wenn sie mit Veränderungsprozessen konfrontiert werden. Also klassischerweise ist die Perspektive, die Veränderung kommt von außen. Wenn ich sie mir selbst ausgesucht habe, dann habe ich vielleicht einen ganz anderen Startpunkt in diesem Haus. Und dann beschreibt das Haus 4 unterschiedliche Räume, die man durchläuft. Und diese 4 Räume stehen für 4 unterschiedliche Phasen von Emotionalität. Also angefangen vom Raum der Zufriedenheit, in dem ich vielleicht gerade stecke und mich wohlfühle. Und dann kommt die Veränderung von außen. Das führt dann in dem Modell zum Abstieg in den Raum der Verleugnung. Also klassisch so das ganze Thema Widerstand und ich möchte zurück in die Zufriedenheit. Und von da geht's weiter in die Verwirrung, also Raum der Verwirrung. Okay, der Change, ich akzeptiere, dass er da ist, aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie der denn konkret aussehen soll. Und erst wenn ich mir da Orientierung erarbeitet habe, dann kann ich in den tatsächlichen Raum der Erneuerung wo dann die Veränderung, wie auch immer sie ausgestaltet ist, umgesetzt werden kann. Und diesen emotionalen Prozess kann ich durchlaufen. Das Modell ist ein rein deskriptives Modell. Also es beschreibt diese Reise, es ermöglicht nicht die Voraussage, wer wann wo ist. Und man kann auch durchaus mal wieder einen Raum zurückgehen. Und innerhalb der Räume gibt es unterschiedliche Facetten, die man auch wahrnehmen kann. Aber prinzipiell halte ich das Modell für hochgradig geeignet, weil es sowohl die emotionale Reise des Einzelnen beschreibt, als auch man an vielen Stellen sehen kann, dass ganze Teams oder ganze Organisationen sich gerade in dem einen oder anderen Zustand befinden, und über die Räume macht es das schön besprechbar.
Ich mag, also genauso wie du es auch beschreibst, ne, ich mag dieses Modell sehr, weil es eine gewisse Einfachheit hat und gleichzeitig durch die Einfachheit aber auch viel, viel Varianten zulässt, ne, dass man halt auch wirklich sagen kann, so da steckt eine Vielfalt, da steckt eine Komplexität hinter jedem einzelnen Raum und in allem steckt ganz viele Facetten. Und gleichzeitig mache ich oft die Erfahrung, dass es das ganz oft das allererste Mal ist, dass Führungskräfte oder Menschen in Organisationen, die teilweise seit Jahren in einer Veränderung stecken, das allererste Mal sich bewusst machen, oh, guck mal, das ist ja normal, wie es uns geht. Ne? Also das, was wir hier gerade für uns erleben, ist ja gar nicht, also ne, ist ja gar nicht, weil wir falsch sind, sondern weil es normal ist. Und gleichzeitig erlebe ich oft, dann interessiert mich mal, wie das bei dir ist, dass es trotzdem am Anfang immer eine sehr hohe Skepsis gibt, überhaupt über das Thema zu sprechen und das überhaupt ranzugehen. Also dass so dieses, der Aspekt, du hast gerade gesagt, wir gehen ganz oft als erstes rein, die erste Intervention ist, wir sprechen über das Haus der Veränderung. Und ich mache die Erfahrung, dass das oft als etwas, dass das oft erst später kommt, wenn man schon in einem Zustand ist, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, gefühlt. Wie ist das bei dir? Welche Erfahrungen macht ihr da?
Also das Erste kann ich total teilen, dass es relativ schnell eine Resonanz mit dem Modell gibt. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass als eine der ersten Interventionen, also vielleicht ist es nicht die erste, aber als eine der ersten Interventionen zu nutzen. Wir versuchen, das gerne über andere Übungen, Simulationen oder so etwas erlebbar zu machen, sodass wir für eine Gruppe von Führungskräften da nochmal einen gemeinsamen Referenzrahmen schaffen, die in eine kleine Change-Situation zu bringen und danach zu reflektieren, was ist denn da eigentlich passiert, und danach dann das Modell zu entfalten. Das macht es aus meiner Erfahrung anschlussfähiger. Und so eine kleine Distanz zum Thema Emotionen, die kenne ich auch. Finde allerdings, dass gerade dann das Sprechen über Räume es nochmal, ja, vielleicht ganz anders ermöglicht, an Emotionalität ranzugehen, als jetzt sagen zu müssen, ne, ich verspüre aber gerade Frustration oder bin stinksauer oder möchte am liebsten bockig sein. Dann ist es vielleicht anschlussfähiger und sozial kompatibler, wenn man sagt, ich habe aber gerade den Eindruck, dass ich im Raum der Verleugnung bin.
Ja, das stimmt. Die Erfahrung mache ich auch, dass das einfacher ist oder vielen leichter fällt, weil ich ja gleichzeitig auch immer so die Erfahrung mache, dass ganz viele Menschen das gar nicht mehr gewohnt sind, über ihre Emotionen zu sprechen. Und zum einen gar nicht auf der Arbeit, also wo man das für sich teilweise auch sogar ausschließt, dass man emotional ist. Also auf diese Erfahrung mache ich immer wieder, dass es Menschen gibt, die für sich tatsächlich das Gefühl haben, ich gehe als unemotionaler Mensch auf die Arbeit, und das dann teilweise auch selber gar nicht in Worte packen könnten für sich. Und da hilft dann eben dieser Raum, ne, und die Beschreibung, das Verstehen, oh, was passiert in diesem Raum, echt ungemein. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt so zwei Tendenzen. Also es gibt die auf der einen Seite so die Tendenz, dass viele Unternehmen sich bei ihren Transformationsprozessen das schon auch bewusst machen und das als Gedanken mit reinnehmen. Und es gibt gleichzeitig, und da bin ich so ein bisschen immer hin und her gerissen, die andere Tendenz zu sagen, aber Veränderung funktioniert doch tatsächlich am besten dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Menschen die Veränderung mitgehen können. Und deswegen fokussieren wir uns auf die Rahmenbedingungen und lassen die Emotionen so ein bisschen außen vor, weil die braucht es dann ja nicht mehr. Also das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle so der Gedanke, wenn man sehr, sehr stark systemtheoretisch an eine Veränderung rangeht, ne, und sagt, wir machen die Rahmenbedingungen und dann brauchen wir nicht mehr auf die Emotionen gucken. Jetzt habe ich spannenderweise 2-3 Mal die Erfahrung gemacht, dass das dann wie so ein Bumerang zurückkommt. Und dass dann aber diese Besprechbarkeit der Emotionen so einen riesigen Hebel hat, weil dann eine Organisation sich oft einfach verrennt. Und zwar meistens gar nicht in der Verleugnung, sondern in der Verwirrung. Und dann im Raum der Verwirrung feststeckt und keiner weiß, wie geht es jetzt weiter. Und dass dann tatsächlich alleine oft dieser Effekt, dieses so, oh, jetzt verstehen wir, wie es uns geht, schon ganz viel in Bewegung setzt. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend zu beobachten. Also, welche Erfahrungen machst du denn?
Na, das ist ja, also ist ja gerade das Paradoxon dann im Raum der Verwirrung. Also quasi auf der Metaebene darüber Orientierung zu schaffen, die keine inhaltliche Orientierung ist, sondern erstmal die Orientierung über den aktuellen Zustand. Also im Zusammenspiel von aus systemischer Perspektive Rahmenbedingungen setzen und der, naja, also es wäre noch nicht einmal eine individualpsychologische Perspektive für mich, das aus der Veränderung, weil ich das eben auch schon aus systemischer und Organisationsperspektive betrachten und nutzen würde. Also zum einen glaube ich, dass die Rahmenbedingungen, die man setzt, eben auch die Emotionalität begleiten sollten, bestmöglich. Und deswegen finde ich es immens wichtig, gerade mit Führungskräften in Veränderungsprozessen genau daran zu arbeiten, was sind denn eigentlich die Begleitinterventionen, die man setzen kann. Und so spielt es aus meiner Sicht eigentlich sehr schön zusammen. Ich kann mich gerne auf Rahmenbedingungen fokussieren und gleichzeitig muss ich betrachten, wie geht's eigentlich allen Beteiligten da drin. Ich habe in der Führungsrolle immer noch eine Fürsorgepflicht und die heißt nicht nur Rahmenbedingungen herstellen, sondern auch auf die Einzelnen gucken. Und das, also diese Individualität von emotionaler Verarbeitung von Veränderung, die macht so ein Modell dann, finde ich, sehr, sehr griffig, weil sie auch eben nicht nur, es geht ja nicht nur darum, das zu beschreiben, sondern auch anhand so einer Beschreibung auch für sich rauszuarbeiten, was wären jetzt geeignete Unterstützungsmaßnahmen, geeignete Interventionen als Führungskraft. Also ne, das Beschreiben ist häufig schon ein Erkenntnisgewinn, so wie du ihn gerade skizziert hast. Ach, das ist es jetzt für uns. Nur als Organisation darf man ja genau da nicht stehen bleiben und das, nach der Erkenntnis muss ja auch irgendeine Intervention folgen, also eine nächste Iterationsschleife in der Veränderung.
Ja, irgendeine Handlung daraus dann ableiten, ne? Und wirklich auch was Konkretes anzubieten. Und ich habe gerade den, als du das sagtest mit dem individualpsychologischen Blick, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe vor 2-3 Tagen was gelesen, das ging tatsächlich auch so in den Gedanken, dass natürlich individualpsychologisch es auch immer wieder vorkommen wird, dass es jemandem anders geht, als das Modell es beschreibt und dass jemand sich anders fühlt, als das Modell beschreibt. Und gleichzeitig gerade auf dieser Organisationsebene es aber natürlich trotzdem eine gewisse Vorhersehbarkeit der Massen gibt, wenn man diese Beschreibung nimmt. Also auch wenn es immer, also wenn es nie darum gehen sollte, mit so einem Modell zu schauen, diesen einzelnen Mitarbeiter, wie steuere ich den jetzt ganz konkret? Weil das wird mir das Modell wahrscheinlich nicht beantworten können, beziehungsweise dann wird es vielleicht tatsächlich auch zu mechanistisch, ne? Wenn ich sage, aha, der ist jetzt in der Verleugnung, deswegen braucht er das und jetzt ist er in der Verwirrung, deswegen braucht er das. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem ja einen gewissen Effekt, der die größere Gruppe betrifft und eine Dynamik, die dadurch entsteht für die größere Gruppe und da die Führungsverantwortung zu sehen, okay, was biete ich meiner Gruppe an, wo könnten die gerade sein und welche Handlungen kann ich anbieten, damit es uns allen leichter fallen kann, uns von einem Raum in den nächsten zu bewegen und den nächsten Schritt zu machen und die nächste Lernschleife zu machen und die nächste Erkenntnis zu sammeln, ne? Also das ist so dann die Frage, die einen dann ja leitet.
Ja, und wo auch häufig dann auch für Führungsteams ein Erkenntnisgewinn drin liegt. Also ein Führungsteam zurückzumelden über ein Founding Board oder so. Was für einen Eindruck haben wir gerade? Was sind die Gerüchte, die in der Organisation kursieren? Was sind die Befürchtungen, die gerade auf kollegialer Ebene geäußert werden? Wenn man das mal aggregiert und dann das Haus der Veränderung daneben liegt, dann ist da ganz häufig ein ganz schneller Erkenntnisgewinn für Führungsteams. Ah, okay, wir sehen gerade, die Masse bewegt sich gerade da oder da. Und deswegen sollte unser Fokus eben auch der Begleitende sein. Ne? Also ich finde, das ist so die ständige Diskussion und der ständige Zwiespalt auch für Führungskräfte, wenn sich die Teams anfangen zu spreizen, ne, zwischen Verleugnung und Verwirrung, wo setze ich meine Aufmerksamkeit hin? Und da hilft auf der einen Seite natürlich zu wissen, wo ist gerade die Masse und gleichzeitig, und da ist es wirklich gleichzeitig, da ich natürlich die anderen nicht aus dem Blick verliere.
Ja, das stimmt. Und gerade mit diesen, also wenn wir das Haus der Veränderung mit den vier Räumen nehmen und der Zufriedenheit, der Verleugnung, der Verwirrung und dann der Erneuerung, wo man optimalerweise ja dann irgendwann mal ankommt, dann konzentriert sich ja immer viel Handeln oder viel emotionale Kraft auf diese zwei unteren Räume, nämlich die Verleugnung und die Verwirrung. Da habe ich spannenderweise die Erfahrung gemacht, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Perspektive darauf, dass Menschen grundsätzlich schon Veränderungen können. Und genau das steckt ja auch in dem Haus der Veränderung drin. Mhm. Die können das. Ne? Also jeder Einzelne kann das. Und gleichzeitig brauchen wir eine emotionale Akzeptanz, die uns weiterbringt. Dass es oft sehr viel hilfreicher ist, sich auf den Raum der Verwirrung zu konzentrieren, als sich auf den Raum der Verleugnung zu konzentrieren. Weil da immer so das Risiko besteht, dass ich jemanden in Anführungszeichen pathologisiere und sage, ach, da will einer nicht und dann muss ich den einzelbeatmen, obwohl er wahrscheinlich vielleicht oder sie schon längst 2-3 Schritte weiter ist und einfach gerade in der Orientierungslosigkeit sich befindet. Ne? Also dann da mehr Fokus drauf zu lenken, um so diesen Grundgedanken zu unterstützen, das können die schon alle, brauchen aber vielleicht mehr Orientierung da drin. Ne?
Das ist total spannend. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, beide Räume unterscheiden zu können und auch zu unterscheiden. Ich erlebe es häufig in Organisationen, dass die Frage nach dem Detail, worum geht's denn hier eigentlich in dem Change, die für mich erstmal genau mit dieser Hypothese, die du gerade beschrieben hast, eine Frage aus dem Raum der Verwirrung wäre. Die wird gerne mal gelabelt als aus dem Raum der Verleugnung kommt und dann wird die Frage nicht ernst genommen, sondern dann wird überlegt, wie kann ich jetzt den Widerstand brechen und muss mit dem Widerstand umgehen und solche Themen. Da gibt es, glaube ich, auch 1 Million schlechter Bücher drüber zum Thema Umgang mit Widerstand. Mit dem Modell im Kopf würde ich immer sagen, sei froh. Also wenn du Widerstand wahrnimmst, dann freu dich doch. Du weißt, deine Organisation hat angefangen, sich zu bewegen. Es fühlt sich nicht immer gut an, wenn man Widerstand wahrnimmt. Das ist mir auch klar. Aber es ist ein Zeichen, dass die Bewegung da ist. Ja. Und im Widerstand werden ja auch die großen Themen geäußert. Insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch eine Aufmerksamkeit für diesen Widerstand zu haben. Wenn ich ein gutes Klima schaffe, und da kann ich schon immer dran arbeiten, das ist unabhängig vom Change, indem es möglich ist, dass dieser Widerstand geäußert wird und das auf den Tisch gelegt wird, was sind denn eigentlich die ungeklärten Fragen und die Befürchtungen, dann kann man damit auch explizit arbeiten. Mhm. Also die große Sorge machen mir die Veränderungsprozesse, in denen kein Widerstand sichtbar wird. Also entweder, weil wir haben schon so viele Changes hinter uns gebracht, das ist jetzt hier der x-te und der wird auch vorübergehen. Also Peter Kruse hat das irgendwie Bend and Wait genannt. Ne? Du lehnst dich dann einfach mal zurück, wartest, bis der Widerstand, bis die Veränderung vorbeigegangen ist und dann kommst du wieder nach vorne. Das findet ganz andere Kanäle und die kriegen wir gerade nicht mit. Auch das wäre dramatisch in einem Veränderungsprozess. Mhm. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Also mehr Aufmerksamkeit auf den Raum der Verwirrung zu lenken, um da für Orientierung zu sorgen. Das schafft Multiplikatoren, das schafft Quick-Win, Und das schafft auch ein deutliches Signal in die Organisation. Wir arbeiten uns nicht nur am Widerstand ab, sondern wir sind bei denen, die emotional auch schon ein bisschen weiter sind und die genau unsere Orientierung jetzt gerade brauchen.
Und der Rest kommt schon, ne? Also das ist ja auch, finde ich, immer dieser wichtige Aspekt. Es ist total, ich habe heute übrigens viel über Hintergrundgeräusche, muss ich noch dazu sagen, dass es total okay ist, dass nicht alle mit dem gleichen Tempo da durchgehen und dass sich die Einzelnen in unterschiedlichen Elementen des Raumes befinden, des Hauses befinden. Und vor allem auch, und das finde ich für Führungskräfte immer nochmal den wichtigen Aspekt, ich bin da ja auch selber drin. Ne? Nur weil ich das aus der Führungsperspektive mir anschaue, heißt es nicht, dass nicht auch ich durch meine Emotionen durchgehe und dass nicht auch ich an meinen Hoch- und Tiefpunkten immer wieder zwischendrin bin und für mich auch Orientierung brauche und für mich auch Sortierung brauche. Also auch das spielt ja noch eine wichtige Rolle.
Und das also gerade dieser Aspekt, Entschuldigung, ist finde ich gerade für Führungsebenen, die Veränderungsprozesse initialisieren, ja eine immens wichtige Erkenntnis, dass in der Regel hat man sich mit einer Umstrukturierung oder was weiß ich, ja als Vorstand schon häufig und lange auseinandergesetzt. Und der Zeitpunkt der Verkündung ist dann in dem emotionalen Modell häufig für die Top-Ebene der Moment, in dem man dann in den Raum der Erneuerung geht, weil mit der Verkündung ist ja erstmal auf der ganz hohen Flughöhe abgehakt, wenn ich es ganz böse ausdrücke. Und dann fängt allerdings die Emotionalität auf allen anderen Ebenen erst an. Und insofern sich dieses Zeitversatzes bewusst zu sein und da zum einen nochmal selber den Schritt auch zurückmachen zu können und auch zu überlegen, was hilft mir denn eigentlich und was hat mir geholfen und was könnte dementsprechend auch der Organisation helfen. Ich mache gute Erfahrungen damit, wenn Führungskräfte genau diese persönliche emotionale Reise gerade in der Erstkommunikation mit kommunizieren und aufzeigen, naja, als ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, hatte ich folgende Sorgen und Fragen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch in der Organisation ein Thema ist, aber es können auch noch ganz andere Dinge hier passieren.
Ja, das stimmt, ne? Also, dass man auch immer sich selber reflektiert und damit auch anderen eine Hilfestellung geben kann, ne? Das ist auch nochmal ein schöner Effekt. Wir sind beide, das muss man, glaube ich, dazu sagen, große Fans des House of Changes, ne, weil wir, glaube ich, beide auch immer die Erfahrung machen, dass eben dieses, du hast es vorhin auch gesagt, dieses Element überhaupt erstmal das Thema Emotionen aus der stillen Ecke rauszuholen und zu sagen, lasst es uns besprechbar machen und lasst gemeinsame Worte dafür finden und dann lasst uns überlegen, was kann helfen, ne, so dass das tatsächlich eine sehr, sehr große Wirkung hat. Jetzt gibt es noch so andere Modelle. Also der Ausgangspunkt ist zum Beispiel die Trauerkurve von Kübler-Ross. Warum ist es bei dir das House of Change und nicht eins von den anderen Modellen?
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das gut erinnerbar ist und damit eben auch für unsere Kunden gut greifbar ist, weil es diese unterschiedlichen Facetten auch nochmal besser rausarbeitet, die in der Kurve für mein Erleben nicht ganz so stark rauskommen, sondern da habe ich Phasen und die durchlaufe ich. Und ich finde, also allein für mich assoziativ zeichnet die Kurve eben immer diesen Verlauf nach vorne. Und das Haus, wenn es Türen hat, die in beide Richtungen schwingen können zwischen den Räumen, hat eine viel höhere Dynamik und damit Anschlussfähigkeit zu dem Erleben, sowohl in unseren Projekten als auch in meinem persönlichen Erleben. Mhm. Und das Letzte, also das, was wir bei Movendo gemacht haben, wir haben dem Haus dann ein Dach gegeben und das den Raum oder das Dach der Weitsicht genannt, so mit der Idee, dass man aus der Führungsrolle, aber vielleicht auch gemeinsam mit den Teams immer mal wieder da hochklettern muss, um zu lernen aus der eigenen Emotionalität, vorauszuschauen und zurückzuschauen, was ist uns bis hierhin passiert, was könnten die nächsten Schritte sein. Und diese Idee, klar, die kriege ich irgendwie bei der Kurve auch unter, wenn ich einen Helikopter darüber male, aber nicht in der Konsistenz. Insofern gibt es eine ganz klare Entscheidung bei mir für das Haus.
Ja, das stimmt. Was ich total gut nachvollziehen kann, habe ich auch schon gesagt, wir sind beide Fans davon. Und was ich halt tatsächlich an dem Haus auch schöner finde, ist es tatsächlich diese Mehrdimensionalität, und dass ich es auch angemessener finde für einen Business-Kontext, ne? Also wenn wir jetzt die Trauerkurve nehmen, ohne da die Details erklären zu wollen, packe ich gerne nochmal in die Shownotes, aber die hat ja tatsächlich auch einen ganz anderen Ursprung und die hat auch einen ganz anderen Fokus mit der Entwicklung, die dahinter steckt und beschäftigt sich gar nicht unbedingt wirklich mit dem Thema, was heißt denn Veränderung in einem organisationalen Kontext und was bedeutet das? Und hat gleichzeitig, finde ich, auch eine andere Schwere. Also was ich am House of Change mag, ist, dass man halt genauso schnell wieder, also ne, dass man so lange, wie man vielleicht auch mal sich runterbewegt, auch genauso wieder sich schnell nach oben bewegt. Und damit das für mich persönlich nochmal sehr diese Kernbotschaft stärkt, die ich immer gerne mitgebe, dieses, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand in dieser Organisation Veränderung nicht kann. Weil es einfach schlichtweg jeder Mensch kann. Und dann geht es darum, welche Rahmenbedingungen können wir für die einzelnen Räume schaffen, damit es gut funktioniert, dass wir da durchkommen, ne? Also das ist so das, was ich daran mag.
Und die Kurve, finde ich, suggeriert, dass es irgendwie ein Ende gibt. Und da kommt das Haus als in sich konsistentes Modell, finde ich, noch viel näher an die Realität, die wir heute haben, dass viele Changes ja von dem nächsten Change überholt werden und man da gar nicht so wirklich zum Abschluss kommt. Also ich stecke für den einen Prozess noch in dem Raum, während ich beim anderen schon wieder vorne loslaufen kann.
So diese Metapher, ich bin eigentlich immer im Treppenhaus unterwegs, je nachdem, wo mein Team gerade ist, welchen Veränderungsprozess es betrifft, bewege ich mich immer hin und her in diesem Haus. Ja, das stimmt. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze sagen, weil ihr habt das ja tatsächlich auch nochmal, finde ich, mit dieser Mehrdimensionalität sehr schön umgesetzt, weil ihr ja sogar das Ganze für euch nochmal weiterentwickelt habt mit dem House of Change. Magst du da zwei, drei Sätze sagen zu eurer VR-Anwendung?
Ja, gerne. Also das, was wir getan haben, ist das Haus der Veränderung als 360 Grad VR-Anwendung zu produzieren. Das heißt, wir haben uns jeden einzelnen Raum vorgenommen und haben in der Schauspieltruppe zusammen die Emotionalität und die emotionalen Facetten in diesen einzelnen Räumen nachgestellt. Und das ist ein geniales Erleben, das als VR-Anwendung zu nutzen, weil du eben in dem Moment, in dem du dir eine VR-Brille aufsetzt, ja, erstmal auditiv, Quatsch, visuell erstmal abtauchst, und du kannst das auditiv eben noch unterstützen, wenn du dir auch noch Kopfhörer dazu aufsetzt, dann kriegst du erstmal keine anderen Reize mit als genau diesen Reiz, den dir die VR-Anwendung bietet. Das, was da passiert, ist, dass du wirklich in einen Raum springst. Du bist auf einmal umgeben von Menschen, die gerade diese Emotionalität in dem jeweiligen Raum zum Ausdruck bringen. Es gibt dann unterschiedliche Gruppen, zu denen kann man hinspringen und sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da gerade so an typischen Verhaltensweisen gezeigt wird. Und auch da kommt unsere Idee mit der Weitsicht nochmal zum Tragen. Du hast nämlich darüber hinaus auch die Helikopterperspektive. Also du kannst dir alles nochmal von oben angucken und von da aus auch in Gespräche abtauchen, mit Führungskräften. Also da gibt es dann zwei Führungskräfte, die reden über das, was man da sehen kann und was man jetzt aus der Führungssicht weiter tun könnte, um eben die emotionale Reise weiter zu begleiten. Und von da aus gehe ich dann wieder zurück in den nächsten Raum. Das ist aus unserer Sicht natürlich ein tolles Tool. Wir haben das glücklicherweise schon vor Corona entwickelt. Wir haben das 2020 auf der LearnTech vorgestellt. Und es hat uns in der Zeit, in der wir jetzt fast ausschließlich virtuell arbeiten, eine ganz schöne Lücke geschlossen, weil wir in Workshops teilweise die hohe Emotionalität, die das Thema Veränderung mit sich bringt, nicht mehr ganz so erlebbar bekommen. Und da stellen wir unseren Kunden das Modell per Brille zur Verfügung. Und man kann sich dann ganz individuell einmal da ganz tief reinfallen lassen. entsprechend reflektieren und nutzen das auf der anderen Seite eben auch in Kundenorganisationen, die dann noch für sich so Change-Räume einrichten und da die Brille ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen oder den Führungskräften, um Emotionalität weiter erlebbar und besprechbar zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist schon, glaube ich, auch deswegen sehr cool, weil es einfach nochmal ein anderes Erleben ermöglicht, ne? Und damit dann auch eine andere Möglichkeit, nochmal danach drüber zu sprechen und da tiefer dann einzusteigen im Gespräch, in Workshops mit den MitarbeiterInnen und mit den Teammitgliedern. Also das ist echt ein guter Startpunkt, ne? Für
so eine, genau, du hast halt einen gemeinsamen Referenzrahmen. Und der ist nicht dein eigener Change. Also so aus dieser Beobachterperspektive kann man sich dem Thema natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher nähern, als wenn man sich direkt auf seine eigenen Emotionen stürzen muss.
Ja, das stimmt. Sehr spannend. Wenn wir jetzt mal, also wir haben ein bisschen fachgesimpelt und ich mache das mit dir immer total gerne, gerade zu diesen Themen. Aber wenn wir jetzt nochmal so wir auch reflektieren und mal überlegen, was wären so die, aus unserem Gespräch heraus, die Dinge, wo wir sagen, das sind vielleicht jetzt für uns auch nochmal spannende Erkenntnisse. Was würdest du nochmal festhalten wollen?
Also ich glaube, genau das, womit wir eingestiegen sind, nämlich Emotionalität ist ein immens wichtiger Faktor in Veränderungsprozessen. Und deswegen dürfen wir das nicht unterschätzen. Und das, was uns hilft, ist nicht dem Glaubenssatz nachzuhängen, ein reines Factsheet zum Thema Veränderung würde helfen, sondern uns mit einem Modell, wie von mir aus dem Haus der Veränderung, aber ich akzeptiere auch gerne jede andere Variante, die es uns ermöglicht, in Veränderungsprozessen mit den Emotionen transparent umzugehen und dies gestattet zu sagen, dass es mir an einer Stelle grottenschlecht geht, dass ich Angst habe und wir dann gemeinsam einen guten Weg finden, damit zu arbeiten, eine politisch korrekte Variante des in den Arm Nehmens und mal feste drücken, damit man mit der Angst umgehen kann. Und der andere Faktor, den du gerade so schön betont hast, nämlich viel Aufmerksamkeit auf den Raum der Verwirrung, also diesen Zustand, der in einem Change ganz normal ist, der muss ja sein. Also ich brauche ja eine konstruktive Konfusion, sonst ändert sich nichts. Also wenn sich unsere Verhaltensmuster, unsere Gedankenmuster nicht durcheinander geschüttelt werden, wie soll dann da sonst was Neues entstehen? Und insofern ist auch der nicht schlimm. Dieser Raum und dieser Zustand braucht aber viel Nähe, Begleitung, um daraus gemeinsam Orientierung zu entwickeln. Ich glaube, die drei Botschaften sind meine Zusammenfassung. Mm.
Ja, also tatsächlich so zu allem so ja, ne, genau das, was du gesagt hast. Und für mich halt tatsächlich auch dieses, dass in einem Modell immer eine Beschreibung ist, die ich für mich konstruktiv nutzen kann. Und wenn ich ein Modell zum Thema Emotionen nutze, dann kann ich das konstruktiv einsetzen und ich kann es wirklich auch aktiv mit diesem Gedanken nutzen, was kann ich tun und was kann ich dazu beitragen, damit wir alle, inklusive mir, gut durch diesen Veränderungsprozess durchkommen. Und zwar gut im Sinne von emotional, psychologisch stabil. So, ne? Und das steckt für mich sehr stark in der Arbeit mit den Modellen. Und gleichzeitig glaube ich, das haben wir gerade gar nicht so vertieft, aber der Gedanke kommt mir gerade, darf man dabei nie vergessen, dass es auch entscheidend ist, mit welchem Menschenbild schaue ich auf dieses Modell und wie setze ich das dann um. Deswegen ist für mich immer diese Kernbotschaft, Menschen können Veränderung, so ein wichtiger Kern. Weil es dann schon um was ganz anderes geht, als wenn wir darüber sprechen, so wie kriegen wir jetzt die Leute durch die Verleugnung durch. Ne? Das finde ich nochmal so einen wichtigen Aspekt. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass es überhaupt wieder eine Möglichkeit gibt, Emotionen besprechbar zu machen in einem Kontext, der hochemotional ist. Weil das, was sonst entsteht, ist ja tatsächlich auch etwas, wo man sagen muss, da entstehen dann Risiken für die psychische Gesundheit aller Beteiligter, wenn wir das immer ignorieren, dass es in solchen Situationen Emotionen gibt. Und meine Hoffnung ist tatsächlich so ein bisschen, dass jetzt durch diese kollektive Corona-Erfahrung, die ja auch für alle eine gigantische kollektive Veränderungserfahrung bedeutet hat und die ja auch, glaube ich, also ich glaube, da gibt es wenig Menschen, die sagen, da bin ich total emotionslos durchgegangen durch all diese Phasen. Vielleicht auch nochmal dieses Bewusstsein hinrückt, ey, es gibt Emotionen und guckt mal, wie gut es uns getan hat, wenn wir mal einfach mal drüber gesprochen haben. Und wenn wir dann noch eine gemeinsame Sprache dafür haben und erkennen können, wie wir dann handeln können, damit es allen Beteiligten gut gehen kann in der Veränderung, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Also das ist so das, was ich so als Kern noch mal rausnehmen würde. Und jetzt muss ich einen Abschluss finden für dieses Gespräch. Das ist immer so dieses so schöne runde Worte zum Ende gefunden. Ich habe heute ein bisschen Hintergrundgeräusche gehabt, was tatsächlich mit der Corona-Situation zu tun hat. Das heißt, man hört Kinder im Hintergrund trampeln. Das schon mal vorne weg für oder hinten weg jetzt besser gesagt für alle, die das im Hintergrund gehört haben. Und ansonsten würde ich tatsächlich einfach nur sagen, ganz herzlichen Dank, Marc, für dieses schöne und aufschlussreiche Gespräch.
War mir ein Vergnügen.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.